Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein ganz besonderes Preview von Gruppe C vorbereitet heute. Und weil es halt ganz besonderes ist, haben wir einen ganz besonderen Special Guest. Neben Big G haben wir the one and only Christoph Hannemann aus Potsdam, bekannt aus Potsdam. Also einfach, ist einfach Potsdam. Ein Star in Potsdam. Christoph, cool, dass du da bist. Eigentlich habe ich immer Schwierigkeiten, dich Christoph zu nennen. Also denke, Hannemann passt besser.
Ja, mach es so, genau, mach es so, wie es am besten passt. Ja, danke für die Einladung und schön auch mit dabei zu sein.
Ja, ich wollte dich schon seit Anfang an halt mit ins Podcast holen und eigentlich müssen wir dich immer irgendwann anders holen, weil du halt so viele geile Geschichten hast. Aber eins von den besten Geschichten hattest du erzählt von deiner Weltmeisterschaftserfahrung über die letzten Jahre. Und dann dachte ich mal, da ist wirklich ein World Cup-Experte. Hannemann, bring rein und besprechen wir ein bisschen Gruppe C mit dir. Hattest du ein bisschen Zeit, die Gruppe anzuschauen, also Wales etc.? Wer ist nochmal eine Gruppe? Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal. Hattest du da ein bisschen Zeit, da reinzuschauen?
Also ich habe mir jetzt auch die Vorbereitungsspiele angeschaut, gerade eben von Wales und von Fiji. Also Fiji, da ging ja gar nichts drüber, ne, am vergangenen Samstag. Das war ja der absolute Knaller. Ja. Wales ist halt schwierig, ne, wie die gerade drauf sind. Die sind total schwer einzuschätzen. Als sie gegen England gespielt haben, hat man gedacht, okay, da geht noch was. Da kommt noch ein bisschen von diesen alten Wales-Rage-Magic raus. Die Zeiten hier von Shane Williams und wie sie alle heißen. Ja. Dass sie da noch Stick to the Roots sind. Und ab und zu da nochmal einen kleinen Zauberer auspacken. Haben sich dann aber letztendlich gegen England dann doch geschlagen geben müssen. Ja, was soll man dazu sagen? So, Wales ist für mich eine absolute Wunderkiste, gerade eben, wo jetzt eben auch der große Talisman Arnovin Jones seinen Rücktritt kurz vor der WM bekannt gegeben hat. Da hat sich jeder gefragt, warum, wieso, weshalb. Der zieht halt wirklich bis einen Monat vor der WM ist er noch mit dabei und einen Monat davor sagt er, nee, okay, das reicht jetzt, ich höre auf, ab sofort. Ja, da fragt man sich, was denn da los ist. Okay, er ist jetzt mittlerweile auch schon in seinen N30ern. Ne? Also irgendwann war es ja sowieso mal Zeit, dass er seine Schuhe an den Nagel hängt, zumindest seine internationalen Schuhe. Und was jetzt bei Wales rauskommt, jetzt in den Vorbereitungsspielen, man sieht eben, dass Warren Gatland ziemlich viel junge Spieler mit rausgepackt hat oder mit eingeladen hat und die natürlich auch in den Vorbereitungsspielen mit eingesetzt hat, um sie halt mal auf der großen Bühne zu testen, wie sie reagieren, wie stark sind deren Nerven und so weiter und so fort. Das hat mal mehr gut und mal weniger gut geklappt. Von daher, Wales bleibt für mich bis zum Ende eine absolute Wunderkiste.
Ja, klar. Big G, was ist da? Du hast ein bisschen näher die Spielerprofile so im Blick. Thema Rücktritt gab es auch von Hannemann, also mit also Tübrig oder Arnovin Jones, aber auch das Bigger nach der WM jetzt aufhört.
Heute verkündet, oder? Die Tage, ja. Sehr wie, traurig.
Wie blickst du da gerade auf die Mannschaft? So eine Mischung aus so alt und jung? Oder wie ist es dann?
Naja, Sam Warburton war ja auch gerade mal 22, 23, als er 2011 nach Neuseeland gefahren ist. Captain war und sie sind sehr weit gekommen, gegen Frankreich im Semifinale verloren. Ich glaube einfach, dass good old Warren Gatland gar keine andere Wahl hatte. Also ich meine, das, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die letzten 12 Monate, Wayne Pivac, Niederlage gegen Wales, also Niederlage gegen Georgien, zu Hause zum ersten Mal, vollkommen Katastrophe. Also ihr kennt vielleicht Wales noch besser als ich, aber es ist ja ein kleines rugbyverrücktes Land, das sonst nichts hat, außer, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Sportarten noch berühmt sind in Wales oder bekannt. Was wie Neuseeland sich, das ist ein Nationalstolz. Und dann verliert man zu Hause gegen Georgien. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Man hat echt blind gespielt und es hat nicht zusammengepasst. Und Basics haben gefehlt und ich glaube, das hat Warren Gatland halt zurückgebracht. Ne? Viel Fitness. Warren Gatland hat sich, hat mal gesagt, dass er einmal hat er nicht seinem Bauchgefühl vertraut. Ich weiß nicht, ob das bei den British and Irish Lions war. Und er hat immer gesagt, dass er seinem Bauchgefühl vertraut und dass es ihn immer weitergebracht hat. Und er hatte bei Wales, er hat das Beste rausgeholt, die 10 Jahre davor, als er da war. Ne? Mit den Spielern, muss man halt sagen. Und jetzt ist es vielleicht, ich weiß nicht, Beginn einer neuen Ära will ich nicht sagen, aber man kann es ja nicht schlechter machen als Wayne Pivak. Mhm. Aber man muss auch sagen, ich sehe hier 16:52 gegen Südafrika. Und man hat halt gegen England jetzt gespielt und England, wie Hannemann gerade erwähnt hat, die sind jetzt auch gar nicht top in Form. Ne? Und ja. Andererseits denke ich mir, sorry, ihr könnt mich unterbrechen, aber Wales, wenn die Basics wieder Fitness hinbekommen, Disziplin, ihre Lineouts, ihr Scrum aussortieren, dann kann man halt auch in dieser Gruppe gewinnen. Also ja. Es kann Fiji gewinnen, Australien, weiß nicht. Also ich finde die Gruppe noch verrückter als die Gruppe B und auch noch viel spannender, gerade nach dem Fiji-Ding jetzt am Wochenende. Es ist übrigens fast dieselbe Gruppe wie 2019, bis auf das 2019 Uruguay war und jetzt Portugal. Ich glaube, es sind genau dieselben 4 Mannschaften, nur dass halt Fiji wesentlich besser geworden ist, Australien ungefähr gleich schlecht und Wales gerade ein bisschen weiter nach oben ist.
Hannemann, hast du irgendwie, Big G hat es auch so ein bisschen gesagt, das ist so eine Mischung, wir wissen, hast du auch gesungen, das ist ein bisschen so ein Überraschungspaket und kommen wir später zu den anderen Mannschaften, aber gibt es halt irgendwas, gibt es irgendwelche Leute, die uns jetzt bekannt vorkommen, wir haben gesagt, Dan Baker zum Beispiel, aber gibt es irgendwelche andere Leute, wo wir sagen können, okay, darauf aufbauen kann man schon irgendwie so eine Mannschaft zusammenstellen oder ist es halt jetzt irgendwie so alles unbekannt?
Das ist jetzt alles weitgehend unbekannt, ja. Also man hat natürlich mit Louis Rees-Zammit hat man einen großen Highlight-Spieler. Einer, wie er von sich selbst behauptet, einer der schnellsten Rugby-Spieler der Welt. Der konnte bis dahin jetzt hier noch überhaupt nicht glänzen, in meinen Augen. Also mal gucken, ne? Aber so ein World Cup, der hat natürlich auch mal so ein gewisses Feeling mit sich. Das heißt, Wales ist auch immer so eine Turniermannschaft. Die steigern sich da auch rein. Und die brauchen auch die Atmosphäre, die brauchen die Fans. Die brauchen vor allem auch den Leistungsdruck dahinter. Ne, das ist bei den Six Nations so. Da hat man gemerkt, dass sie von Spiel zu Spiel immer ein Stückchen besser geworden sind. Aber bei einer WM, das hat nochmal einen ganz anderen Flair. Und ich glaube, dass es was Gutes sein kann bei Wales, dass sie jetzt nicht diese ganz großen Stars alle mit dabei haben. Oder zumindest die ganzen alten Leute mit dabei haben, sondern dass sie sich jetzt als Team komplett neu zusammenfinden müssen. Hm. Und dann auch bei einer WM auf so einer großen internationalen Bühne. Und dann noch die WM mitten in Europa, in Frankreich. Also mehr Pressure geht ja gar nicht, oder? Für Wales.
Ich glaube auch, das erste Spiel für Wales ist gegen Fiji. Und wenn wir jetzt halt was gelernt haben vom Wochenende, ist, dass Fiji kann man nicht unterschätzen. Sprechen wir vielleicht mehr gleich ins Detail dazu. Aber ich glaube, das sehr entscheidend ist, sind die Paarungen, wann welche Spieler stattfinden. Und ich glaube, nach dem Spiel, also Fiji-Wales, werden wir halt extrem viel über diese Gruppe oder die Aufstellung in der Gruppe wissen. Und du hast ja gesagt, dieses Pressure ist halt so da aufbauend. Ich glaube, dass zum Beispiel Wales und Fiji, das ist einfach immer, also es ist ein geiler Match. Also das sind zwei Mannschaften, die ein bisschen beide spielen wollen normalerweise. Also es kann halt sein, dass Wales vielleicht doch diesen Kick-Chase hat, bietet. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die zwei Mannschaften gut im Spielen sind. Und ich weiß halt nicht, wie ich Fiji einschätzen kann. Du hast eigentlich so ein geiles Fiji-Trikot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von wahrscheinlich so 2007, so ungefähr der Zeit, also wo Wales auch in Frankreich schon gegen Fiji verloren hat. Das ist halt schon etwas ewig her. Aber ist es vorstellbar für dich, Hanna, dass Fiji dieses Auftaktspiel halt gegen Wales gewinnen kann?
Auf jeden Fall, in meinen Augen schon. Also Fiji ist heutzutage nicht mehr zu vergleichen mit Fiji von 2007. Das war, ich war damals beim Viertelfinale Neuseeland gegen Frankreich in 2007 und habe mir da eine Zeitung geholt, eine Rugby Newspaper. Und da gab es ein Interview mit dem fidschianischen Verbinder, mit Nicky Little war es damals, der gesagt hat, er musste erstmal der Hälfte seiner Mannschaft, seiner Nationalmannschaft, erklären, wie so ein Fahrstuhl funktioniert, weil die davor noch nie die Fidschi-Inseln verlassen haben. Und das ist jetzt natürlich komplett anders. Ne? Das heißt, die fidschianischen Spieler, die sind in der ganzen Welt verstreut, sind irgendwo unter Vertrag, im europäischen Ausland, in Japan. in der ganzen Südhemisphäre unterwegs. Und man darf auch nicht vergessen, dass die jetzt auch eine Mannschaft im Super Rugby haben, Fiji und Drua. Ja. Und das hat jetzt auch nach dem Spiel, nach dem Sieg gegen England, hat es jetzt auch der Nationaltrainer von Fiji gesagt, dass es ein riesengroßer Bonus ist, eine Mannschaft zu haben im Super Rugby, um sich dort mit den Besten der Welt zu messen und wirklich einen Kader von über 40 Leuten parat zu haben, die auf der großen Bühne spielen können, die wirklich professionell Rugby spielen können, immer da sind, immer auf dem höchsten Level mit dabei sind. Und das hat sich jetzt eben auch bezahlt gemacht. Ne? Man sieht, die haben in Twickenham, haben sie England geschlagen. Und es war jetzt hier auch nicht unbedingt so, dass man sagen muss, das war jetzt mit Glück, sondern es war, okay, es war regnerisches Wetter, der Ball war flutschig, das ist klar. Das war für beide Mannschaften nicht gerade einfach. Aber Fiji hat schon wirklich überragend gespielt, vor allem in den Kontaktpunkten. Ne? Das ist es halt. Und das Interessante ist, was der Trainer auch gesagt hat von Fiji, dass es jetzt nicht mehr Fiji ist, wenn man an Fiji denkt, an Fiji in Rugby, dann denkt man immer, die schmeißen den Ball einfach irgendwo hin und irgendwann kommt einer um die Ecke und fängt ihn tatsächlich. Er sagt, das ist jetzt hier gar nicht mehr so. Die spielen jetzt wirklich mit System, mit Struktur. Das hat man auch gegen England gemerkt. Aber die großen Collisions, die großen Tackles, wie damals von Fiji, wie man es kennt, die sind halt auch noch geblieben. Ne? Also ich habe die Tackles gesehen und dachte so, ich bin so froh, dass ich da nicht auf dem Platz stehen muss. Das hat schon echt wehgetan vom Hingucken. Ne? Also ja. Fiji kann eben auch gerade mit dieser körperlichen Härte ziemlich gut gegen Wales gegenstehen und auch mithalten. Ja. Und ich glaube, die Karten sind 50-50 im Spiel gegen Wales.
Ja. Big G, Hannah hat es schon ein bisschen erklärt mit den, also was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, und einige Leute zu Hause werden schon Namen wie Radrada oder sowas halt kennen. Die Hintermannschaftsleute von Fiji sind halt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr bekannt, aber für mich war es halt entscheidend jetzt am Wochenende, was sie im Sturm halt angeboten haben und auch was Hannah meinte, so diese Kontaktpunkte und dieses System. Ist das jetzt durch diese Fiji-Drua-Mannschaft hat jetzt irgendwie gewachsen?
Ja, mit, also erstmal, die haben auch noch super Coaches. Der Head Coach, hat er eben schon erwähnt, hatte, der war mal australischer Forward- oder Scrum-Coach. Daryl Gibson ist, glaube ich, Assistant Coach, ist ehemaliger All Black, war bei den Waratahs, da hat er eine ziemlich beschissene Zeit gehabt, glaube ich, wurde auch gefeuert nach 2-3 Jahren. Aber trotzdem, das sind halt Leute, die Professional Experience mit reinbringen. Also die wissen halt, wie muss man ein Camp organisieren, wie läuft das Management ab, weil so eine Weltmeisterschaft darf man ja nicht unterschätzen. Es gehört viel Reisen dazu, es gehört viel dazu, wo ist das Teamhotel? Ich glaube, Südafrika 2019, die haben sich irgendwo abgeschottet, mitten in der Pampa vor dem Wales-Spiel, damit die halt auch komplett ihre Ruhe haben, aber die mussten auch nicht weit reisen. Und solche Sachen, und es gibt ja noch 100 andere oder so Sachen. Es hilft halt viel, wenn dein Coaching-Staff auch super erfahren ist. Und dazu kommt auch dann das Reisen vom Fiji-Team, was ja auch organisiert wird, also vom Super-Rugby-Team. Ne? Es ist ein Unterschied, ob du halt 10, 12, 20, 40 deiner besten Spieler spielen irgendwo in Europa und die sind aber selten in diesem Team-Environment zusammen und müssen auch selten, trainieren selten zusammen. Und jetzt hast du halt diese Fiji-Mannschaft, die haben zu Hause die Crusaders geschlagen. Die haben zu Hause noch mit Chiefs, weiß ich nicht genau, es waren ja super fanatische Fans da, Crusaders, die Neuseeländer werden natürlich auch in Fiji geliebt, aber so eine tolle Atmosphäre. Und da hast du natürlich auch neben der Spielerfahrung, hast du natürlich auch noch diese komplexe Management-Erfahrung gesammelt. Und du hast halt auch mehr Spieler zur Verfügung. Ich glaube, Ben Wola Wola ist zu Hause geblieben, der eigentlich ein guter Fly-Half ist. Das heißt, man hat halt jetzt, man muss nicht immer nur auf gewissen Positionen, hat man einen, der so gut ist, sondern durch die Competition ist die Mannschaft auch gut geworden, besser geworden. Und deine Frage, Donne, war eigentlich die Stürmer?
Ja, ja genau, weil also das, was Hanuman auch erwähnt hatte, das, was wir kennen von so Fiji, es hat diese 7er Keep Ball Alive Art Style, das haben wir ein bisschen am Wochenende gesehen, aber ich glaube, das, was halt entscheidend ist, ist diese Struktur und das kommt viel aus dem Sturm, also dass die halt eher sich entwickelt haben, wie die Top-Mannschaften haben, wie stehen wir halt, und wir stehen während so Sturm halt auf, und genau wie Hannah auch gesagt hatte, wie entscheiden wir diese Kontaktpunkte, beziehungsweise wie stellen wir uns halt auf nach den Kontaktpunkten letzten Endes?
Genau, eine Sache noch, man gewinnt Weltmeisterschaften, indem das Line-Out funktioniert, indem das Scrum funktioniert, indem man, also jedes Rugby-Spiel wahrscheinlich auch, nur dass man es konsistent über 6-7 Spiele machen muss. Jedes Line-Out muss funktionieren, Scrum muss funktionieren, nicht zu viele Penalties weggeben, nicht zu viele blöde Penalties oder gelbe Karten weggeben. Und sagen wir es mal so, ich glaube, früher waren Pacific Islander-Mannschaften mehr so, naja, da lief das Line-Out nicht ganz so gut. Da hat man dumme Penalties weggegeben, weil halt die Spielerfahrung zusammen gefehlt hat. Und man hat auch Mauls, hat zum Beispiel Fiji früher selten gemacht. Und das war jetzt der Unterschied, glaube ich, im Spiel auch gegen Frankreich vor 2-3 Wochen oder so. Dass man halt jetzt mal strukturiert, wie du sagst, Maul ansetzt. Und das hat früher, ich habe es 2007 nicht gesehen, aber auch gefehlt. Und die ganzen Sachen jetzt zusammen in einem Paket, dann kann man Wales schlagen. Ich denke, es hängt halt viel gegen Wales. Wie gesagt, Line-Out, nicht den Ball fallen lassen, keine dummen Sachen machen. Ich will nicht sagen, Fiji ist ein Favorit, aber Fiji kann die Gruppe gewinnen. Ja, ja. Sag ich jetzt mal. Nach dem katastrophalen, 2019, erstes Spiel undankbar gegen Australien verloren, dann gegen Uruguay komplett erste Halbzeit verschlafen, verloren, war auch ein riesen Upset. Ich glaube, die hatten super wenig Vorbereitung. Da hat man schon mal drüber geredet und das ist jetzt ja anders. Da jetzt hat man super Rugby gehabt, jetzt ist man länger im Camp, man hat hier drei, vier, gegen wen haben sie noch gespielt? England? Frankreich? Die hatten und noch dieses und die hatten noch das Four Nations Turnier gerade, was sie auch gewonnen haben, gegen Japan, Samoa und Tonga.
Genau. Das krass ist, da wenn man auch so den wieder zurück zu dieser Paarung, also ich meine, die kriegen einfach gar keine Pause. Wales das erste Spiel, Australien das zweite Spiel. Bis dahin ist dann der Turnier hopp oder top wahrscheinlich entschieden, würde ich mal sagen, weil würde ich behaupten, dass Fiji, Georgien und Portugal schlägt. Werden wir jetzt rüber wandern zu Australien, meine, würde ich mal sagen, absolutes Basket-Case, also Eddie, also das ist halt ziemlich witzig, dieses Revolving-Doors-Moment mit Eddie Jones und Steve Borthwick, also viele Leute behaupten, dass es halt ein Fehler war, also es war ein Fehler, Eddie Jones zu lange dran zu lassen, aber dann so spät ihn zu cutten, war vielleicht ein Fehler. Jetzt sehen wir das in Australien, ist es irgendwie kein leichtes Heilmittel und in England auch nicht für Borthwick. Hanna, jetzt vom Wochenende gegen Frankreich, ich schätze mal, dass du das auch gesehen hattest, aber Australien irgendwie so eine Mischung aus absolut wunderschönen Momente und absolut Gehirn-Ausschalt-Momente auch dann, oder?
Das ist es ja. Ich weiß auch nicht, was in Australien los ist. Bereits aber schon in den letzten 4-5 Jahren. Also da kam jetzt aus Australien wirklich nicht ganz so viel wieder raus. Sonst war früher Australien immer gesetzt, ne? Mindestens für die Finale ist mit dabei. Aber weiß ich, wenn man sich jetzt die Three Nations anschaut in der Südhemisphäre, gegen den Erzfeind Neuseeland, da haben sie ihre lichten Augenblicke auf jeden Fall wieder mit dabei. Klar, das ist natürlich auch krass emotionsgesteuert zum Spielen, ne? Aber gegen Südafrika, na, war natürlich auch nicht ganz so grandios. Ich weiß nicht, Australien hat grandiose Spieler, die leben Rugby, die lieben Rugby, da wächst du direkt in der Wiege mit Rugby auf, genauso wie in Neuseeland, aber was da los ist, und klar, jetzt mit Eddie Jones, schauen wir mal, Eddie Jones ist ja kein Unbekannter für Australien, ne? Der war ja da schon mal im Coaching-Staff mit dabei, bis er dann gegangen wurde, dann ist er nach Japan gegangen, glaube ich, so war es von der Chronologie. Und jetzt haben sie ihn wieder zurückgeholt, weil sie gesehen haben, was er eigentlich damals aus England machen konnte. England hat damals auch jeder abgeschrieben. Das war bei der berühmten WM, Heim-WM in England selbst, als England in der Vorrunde ausgeschieden ist.
In Sam Burgess.
Ein desaströses Erlebnis für jeden Engländer. Und das war der Augenblick, wo sie Eddie Jones geholt haben. Und derzeit wurde geschafft, dass er die englische Mannschaft zusammenbringt. Da nochmal 1, 2, 3 neue, junge Talente mit ranholt, mit dran bindet und das Team wirklich wieder als ein Team zusammen fungiert. Okay, du hast in dem Punkt da schon recht, oder da bin ich auch voll bei dir. Eddie Jones, der war ein bisschen zu lange in England und hat sich da auch zu sehr auf seine Lorbeeren ausgeruht und hat dann eigentlich mehr so einen Status Quo verwaltet, als dass er da nochmal von Jahr zu Jahr immer noch mehr was reingebracht hat.
Ja. Von daher so viel, so Guthaben hat er gerade meines Erachtens in Australien, aber noch nicht, weil diese Parallelen, die du da siehst mit England und ein, zwei junge Leute hat durchspringen, also ich habe einfach so ein bisschen Angst, jetzt bei Australien, weiß nicht, wie du es siehst, Hanna, aber dass, wenn man nur so sagt, okay, wir konzentrieren uns auf das nächste WM, aber wenn es jetzt komplett zusammenbricht, weil bisher könnte es halt so sein, dass sie halt auch in der Gruppe halt aussteigen und dann, das wäre schon ziemlich katastrophal. Ich weiß nicht, ob Eddie Jones halt aus, also überleben würde.
Das würde er bestimmt nicht überleben. Dazu sind die Australier, denke ich mal, auch mal zu stolz. Und dazu haben sie auch selber viel zu viel Trainer, gutes Trainerpotenzial im eigenen Land.
Big G, du kannst auf jeden Fall ein Lied davon singen, ein bisschen, was Hanna gesagt hat, so diese, die letzten paar Jahre Unruhe in Australien. Der Move, Eddie Jones zu holen, glaube ich, war eher so mit mehr mit dem Herz, also mit dem Kopf wahrscheinlich von dem Verband. Und letzten Endes denke ich, dass er immer so diesen ja, Sturz hat so zeigt, aber bisher die Qualität, also von dem Spiel, also wenn wir nur auf vom Wochenende da kurz schauen, ist irgendwie nicht so viel Konzept insgesamt zu sehen, oder?
Nee, also viel durchprobiert. Carter Gordon an 10, super Typ, spielt für die Rebels, aber hat jetzt 5 Testmatches absolviert, kickt sogar nicht für die Rebels, soll aber kicken, verpasst 3-4 Kicks in Frankreich. Man nimmt Craig Cooper nicht mit. Ja, man kann sagen, okay, mit dem plant man Perspektive schon nicht mehr nach der Weltmeisterschaft, aber man kann nicht nur junge Leute ranholen. Also gerade 5 Spiele vor der WM. Also die haben jetzt 5 Spiele gehabt, 5-mal verloren, die hatten 30 gute Minuten gegen Neuseeland, wo sie Neuseeland wirklich dominiert, weiß ich nicht, aber schon sehr gut gespielt haben, was Südafrika und Argentinien nicht geschafft haben. Aber da ist dann vielleicht diese Kopfsache gewesen, ne? Dass man da halt richtig Gas gibt, weil es halt das kleine Neuseeland ist und wir wollen die, also das vermeintlich kleine Neuseeland, und man will die weghauen. Aber also ich glaube, gestern, also es ist traurig, ne? Man hat das Potenzial, die Spieler, aber die Hintermannschaft, die der gestern die gegen Frankreich gespielt hat, die haben zusammen, glaube ich, 20 oder 30 Einsätze. Also noch nicht mal zusammen gespielt, sondern zusammen gezählt. Und das reicht halt nicht aus. Also Rugby Australia, weiß nicht, 10 Monate vorher den Coach zu feuern. Man hat einige Verletzungen vielleicht auch, ein bisschen Pech. Einige Leute haben nicht performt. Aber ich weiß nicht. Also Australien, das Positive ist vielleicht noch Taniela Tupu zurück. Im Scrum waren sie gut gegen Frankreich, aber gegen Südafrika und Argentinien Ballhandling-Errors und viele undisziplinierte Halten, gelbe Karten, Penalties und ja, ich weiß
zu viele,
nicht.
Zu viele Straftritte grundsätzlich, ja.
Ja, wir könnten jetzt noch viel, viel weiter drüber reden.
Aber das
ist aber auch schwierig.
Bei diesen Turnieren ist es halt, also du erwähnst halt diese Top-Mannschaften, aber witzigerweise kommen wir immer wieder zum Thema, wie die Paarungen oder wie die Gruppen aufgestellt sind. Letzten Endes, die sind meines Erachtens kein Kandidat für ins Finale ziehen, aber aus der Gruppe kann tatsächlich jede kommen, sei es Fiji oder Wales oder Australien. Das ist das Ding, allein vielleicht reicht das schon, aus der Gruppe zu kommen, dass wir sie jetzt gerade bieten. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Und für viel weiter hat nicht. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, wie deren Verlauf ins Turnier ist, könnte den gut in die Karten spielen. Also ja. Du wirst halt da leider sein, Big G, gegen Georgien. Also man müsste eigentlich Georgien schlagen, würde ich halt sagen. Ich glaube, dass Australien das Zeugs hat, mit Fiji da weiterzukommen. Dann hat man Wales. Also irgendwie läuft man sich schon warm. Also man hat vielleicht so ein bisschen, wenn man diese Puzzlestücke so gesehen, vielleicht klappt es, dass Eddie Jones es schafft, in dem Turnier diesen einzelnen Puzzlestücke irgendwie zusammenzubundeln und dann einfach ja sukzessiv ins Turnier zu wachsen. Oder glaubst du nicht?
Ich oder Hanna?
Ja, beides. Also Hanna, was denkst du? Also wir haben ja von den Schwierigkeiten von...
Ich glaube, er schafft es schon. Es wird verdammt schwer und es wird ein hartes Stück Arbeit, aber er schafft es. Eddie Jones ist auch so ein Menschenfreund. Ne? Der weiß ja ganz genau, es kann nicht immer nur um Rugby und Sport gehen und Leistungen, zack, sondern das ist halt auch ein Mannschaftssport und eine Mannschaft muss zusammenarbeiten, die muss zusammen funktionieren. Also geht er auch mal mit den Jungs auf den Teamarm, ne? Und lässt dann mal die Sau raus in der Kneipe. Das hat er damals mit England mal gemacht. Und es hat gefruchtet. Wir dürfen halt nicht vergessen, das sind zwar alles hochleistungsprofessionelle Sportler, sind aber trotzdem nur Menschen. Und auch ein Mensch, der will mal die Sau rauslassen und will mal seinen Teamkameraden auf einer anderen Ebene kennenlernen. Ja. Und dann funktioniert auch das ganze Teambuilding-Theater ringsherum. Und ich glaube, er muss es schaffen. Ne? Ansonsten ist er, wie du eben schon angedeutet hast, sein Job los, wenn Australien in der Vorrunde rausfliegt. Von daher, und die australischen Spieler, die wissen auch ganz genau, das ist eine Weltmeisterschaft. Da kann man jetzt hier nicht einfach mal so gucken, okay, nächstes Jahr haben wir nochmal ein Spiel. Nee, das ist alle 4 Jahre. Und da müssen sie dann sich ein bisschen am Riemen reißen.
Werden wir auf jeden Fall sehen. Big G, gibt es halt irgendjemand, den wir halt besonders aufmerksam sein müssen? Also Vunivalu war da am Wochenende, vielleicht irgendwie Carlo Warner ist vielleicht für manche Leute unbekannt.
Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Sydney oder Brisbane kommt, aber ja, spielt für die Rebels jetzt. Hat viel Potenzial, aber und vielleicht will Eddie Jones, schmeißt den rein in den Ring, damit er den Druck, weil er denkt halt, das ist der beste Fly-Half in Australien, das ist der Fly-Half, der in 2 Jahren gegen die British und Irish Lions, spielen kann. Und deswegen mache ich jetzt so viel Druck auf den Jungen wie möglich, weil ich glaube, dass er dem standhalten kann. Das ist so meine Theorie. Ich weiß nicht, Backrow ist halt Fraser McBride an 7, also Michael Hooper soll ja raus sein wegen Calf-Injury, hatte ich so verstanden. Und vielleicht, weil Eddie Jones ihm auch nicht mehr so vertraut hat. Ja, 35 glaube ich auch. Tom Hooper an 6, komisch. Alle Leute, die ich gehört habe, meinten halt, der hat gut gespielt am Wochenende. Ich habe das Spiel auch geguckt, aber fand den okay. Hat ein, zwei Mal Breakdowns verlangsamt. Ich bin traurig, dass Pete Samo nicht dabei ist. Ich bin gespannt, wie heißt der von La Rochelle?
Will Skelton,
wie der in seine Kapitänsrolle reinwächst. Ich glaube, der war selber überrascht, dass er ausgewählt wurde.
Es ist ja, in La Rochelle ist es ja der Ziehsohn von Ronan O'Gara geworden, ne? Der Will Skelton. Also Ronan O'Gara, der hat ja auch einen ganz eigenen Coaching-Stil und der will halt immer nur das Beste. Und der hat eben Will Skelton eben auch das öftere mal bei einem Teamabend zur Seite genommen, hat gesagt, komm, das eine Bier, das kannst du mal wegstellen, ne? Lass uns mal sprechen, wo willst denn du eigentlich hin? Willst du irgendwann mal was gewinnen oder bist du einfach nur zufrieden damit, dass du monatlich dein Geld bekommst? Und daraufhin hat er Will Skelton wirklich eben auch emotional und auch psychisch daraufhin trainiert, dass er mal Verantwortung übernimmt im Spiel. Und das hat er bei La Rochelle gezeigt. Also das war ein absolutes Powerhouse im Finale vom Heineken Cup. Ne? Das ist der absolute Knaller. Der hat 80 Minuten durchgeballert. Das wäre ja ein Will Skelton von vor 8 Jahren, als er in Australien war, auf gar keinen Fall passiert. Da wäre er nach 50 Minuten zusammengebrochen. Ne? Ja, richtig.
Ja.
Na, okay, den Körper, Fitness, den muss man auch erstmal ein bisschen über den Platz schleppen. Das kostet schon Kraft auf jeden Fall.
Ja, du hast schon gesagt, dass wir waren ja beim Heiligen Kopf-Finale zusammen und haben das ja mit live erlebt, was er für einen positiven Einfluss hat haben kann. Hoffentlich kriegen die das da zusammen, dass er ein bisschen so mehr das ausstrahlt als Leistungsträger und auch diese Verantwortung, wie du auch sagst, hat dann weiter übernimmst. Werden wir mal sehen auf jeden Fall. Jetzt, Big G, es wäre halt total schlimm für unseren ganz loyalen ZuhörerInnen, wenn wir halt nicht tiefer über Georgien sprechen würden, besonders, weil wir haben natürlich tiefen Wurzeln halt in Georgien. Ich meine, über Portugal werden wir halt nicht so viel sagen, aber Georgien ist halt irgendwas ein bisschen schon im Kommen und für mich ist diese Gruppe, wenn wir halt Ungewissheit mit Fiji haben, ein bisschen Ungewissheit mit Wales, ein bisschen Ungewissheit mit Australien. Also Georgien ist halt so eine Mannschaft, die wir jetzt im Aufbau viel gesehen haben und jetzt ist quasi schon die Gelegenheit, die sie gewollt haben, jetzt auf den internationalen Stage zu zeigen, wir sind gekommen, um zu bleiben letzten Endes, oder?
Ich denke, jetzt zahlt sich ein bisschen aus, dass dieses dieses georgische Team Black Lion oder ich weiß nicht, wie die vor 2-3 Jahren hier hießen, die haben im Curry Cup mitgespielt in Südafrika. Dann haben die jetzt ihre eigene Liga mit Tel Aviv Heat und ein paar anderen gehabt. Und die haben auch in Südamerika sogar jetzt, Georgien hat ein Team rübergeschickt, um in dieser Südamerika-Comp mitzuspielen. Das ist natürlich ein Vorteil, dass mehr Leute Spielpraxis bekommen, neben den Leuten, die auch in Frankreich sind. Natürlich ist diese Competition nicht so gut wie eine Super Rugby Competition. Natürlich, ne? Aber die Leute haben da Spielerfahrung gesammelt und sind halt stärker als noch vor 4 Jahren. Allerdings haben sich die anderen auch weiterentwickelt. Also ich, vor 2-3 Wochen hätte ich noch gesagt, Georgien hat echt gute Chancen, Australien zu schlagen. Und hab's auch, und hoffe es auch und glaube es auch, ist noch eine meiner Top 5 Überraschungen bei der Weltmeisterschaft. Andererseits habe ich gesehen, Schottland lag 0-6 zurück zur Halbzeit am Wochenende, hat das Spiel umgestellt, hat den Kampf angenommen, hat direkter gespielt, hat nicht mehr versucht, um Georgien rumzuspielen. Und dann ist Georgien irgendwann ab der 50., 55., 60. Minute immer mehr ein bisschen eingeknickt. Und das Scrum war auch gar nicht so gut, beziehungsweise nicht so gut, wie man es erwartet hätte. Also es ist halt die Frage, was neben dem traditionell starken Scrum, wie will man Australien schlagen? Also das, weil, also mit direkt spielen, will man Australien unter Druck setzen? Will man denen mehr den Ball geben? Ich kann es jetzt gerade nicht.
Hanna, was denkst du, Potenzial für Georgien, für so ein Upset? Big G ist quasi bei dem Australien, Georgien Eröffnungsspiel da oder erstes Spiel. Gibt es da also ein Potenzial oder ist es einfach eine Brücke zu weit für den?
Ich würde es Georgien sowas von wünschen, dass sie wirklich mal so Momentum haben wie Japan damals gegen Südafrika bei der WM. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein riesen Boost für das georgische Rugby oder für das Rugby nochmal im europäischen Festland, jenseits der großen Hochbogen. Ich sehe es aber echt schwierig. Ich glaube, Australien wird gerade im Spiel gegen Georgien, die werden sich dessen bewusst sein, dass Georgien nicht zu unterschätzen ist, aber Australien wird sich da nochmal fangen und wird sagen, das ist jetzt ein Must-Win. Da muss halt wirklich jetzt ein Sieg her, ansonsten sind wir raus und die werden dann nochmal alles in die Waagschale schmeißen. Und ich glaube, Australien wird im Spiel gegen Georgien die ersten 20, 30 Minuten richtig losballern. Es wird richtig knallen, dass sie gleich von Anfang an klar machen, dass sie gekommen sind, um das Spiel zu gewinnen. Und Georgien da eben doch kaum Spielraum lassen. Es ist natürlich schade für Georgien, die haben sich so weit hochgekämpft. Die sind überragend in, wie heißt der Cup nochmal, wo Georgien mitspielt, wo Deutschland auch mal mitspielen durfte eine Weile.
European Nations Cup.
Dankeschön.
Ich habe auch vorhin noch nachgeschaut, die letzte Niederlage 2017 gegen Spanien oder so. Also 2017 war die letzte Niederlage. Dann zwei Punkte Unterschied und da muss man schon, also bei Wikipedia gibt's halt, kann man die letzten 10, 15 Jahre zurückschauen, da sind dann nicht mehr viele Niederlagen, ne?
Ja, also Georgien hat auf dem europäischen Festland in der Liga unter den Six Nations keine Gegner mehr. Das muss man auch einfach mal festhalten. Deswegen klopft der Georgien dauernd bei den Six Nations an und sagt, hey Leute, ne, gebt uns doch mal die Chance. Schaut euch doch mal Italien an. Die haben jedes Jahr immer den Wooden Spoon bei den Six Nations. Jetzt lasst uns doch mal mit dran. Wir haben die Kohle, wir haben die Strukturen, wir haben die Spieler, die wollen und wir haben eine professionelle Liga. Also jetzt wird mal Zeit, dass wir auch mal da oben mitspielen dürfen. Dazu muss Georgien aber auch bei der WM ein bisschen besser performen, ne, um das halt nochmal zu untermauern und zu sagen, so, ihr seht, wir haben hier einen kontinuierlichen Prozess und nicht einfach nur den European Nations Cup Jahr über Jahr über Jahr gewinnen, sondern eben doch mal sagen, so, wir schlagen jetzt auch mal eine von den großen Nationen.
Ja, so ein bisschen jetzt liefern, also ein bisschen mehr Consistency auch, ist halt hier gefragt. Ich glaube, hat die Karten liegen, also zumindest haben die ganz gute Karten, dass diese, also wenn zum Beispiel ein jetzt vermeintlichen Favorit der gesamte Turnier wie Neuseeland oder Frankreich oder Irland, Südafrika da wäre, wäre der Distanz viel deutlicher. Denke ich, dass zumindest, wenn die halt mithalten können und irgendwie zum Beispiel eine Mannschaft wie Australien so unter Druck ist oder unter Druck setzen kann, dass die vielleicht einfach ein bisschen verzweifeln. Und deshalb glaube ich, also ich weiß halt nicht, ob es reicht für 80 Minuten, aber ich glaube, dass Georgien hat schon das Zeugs, so eine Mannschaft jetzt unter Druck zu stellen. Und ich glaube, dass zum Beispiel besonders Australien so verzweifelt sein könnte, dass sie halt irgendwie so ein bisschen zusammenbrechen. Und das könnte schon so ein Test halt sein. Aber wir werden das halt mal sehen.
Ist halt die Frage, wie deren Ersatzbank, also gegen Schottland, der Hooker, der reingekommen ist, war, ich habe es auch mit Timuka geguckt auf dem Handy, sogar am Samstag, die zweite Halbzeit. Wir haben ja gesehen, Georgien lag 6-0 vorne und bis zur 45. Minute, bis zu Anfang zweiter Halbzeit. Aber dann der Hooker, der reinkam, man hat 4-5 Lineouts verloren, was auch, glaube ich, Samoa gegen Irland einiges gekostet hat. Ne? Also das sind, da kommen wir wieder zu den, man muss debaten, man kann nicht eine Tier-One-Nation schlagen und generell auch die Rugby-Spiele gewinnen, wenn man 4-5 Lineouts in der gegnerischen 22 verliert. Dann, also dann wird es für jeden schwer, sag ich mal so. Und da weiß ich nicht, ob Georgien, ich glaube, das war der dritte Wahl-Hooker. Und der Hooker, der gegen Wales letztes Jahr gespielt hat, der ist sogar verletzt. Deswegen, weiß nicht, dann kommen halt die Sachen zusammen. Und Australien, sorry nochmal kurz, hatte gegen Frankreich jetzt mal 10, 15 gute Minuten. Das muss man auch schon sagen. Also die konnten Frankreich zumindest jetzt am Wochenende, hat natürlich nicht gereicht, unter Druck setzen. Aber wenn halt Australien 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten gute Phasen gegen Georgien hat, dann werden die auch, wird Australien auch ihre Punkte machen. Na?
Ja, also wir... Ja, müssen dazu ins Detail über das Wochenende sprechen, aber klar, müssen wir dazu so langsam noch so ein paar Worte über Portugal geben und dann so ein bisschen unsere Aufschau für, wie die ganzen Platzierungen sind. Wer kann mir überhaupt was über Portugal sagen, außer dass sie halt hier eine sehr, sehr schwierige Gruppe vor sich haben? Hannemann, komm, erzähl. George tippt da im Hintergrund, lass ihn mal irgendwie sein. Ich weiß nicht, er recherchiert, wo Portugal ist in Europa erstmal.
Nee, in Portugal haben die damals schon vor 15 Jahren ein großes Leistungszentrum für Rugby aufgebaut, in Coimbra. Und da waren eben doch wirklich die großen drei oder zwei, mindestens zwei Erstligamannschaften aus der portugiesischen Liga. Die kamen aus Coimbra, die arbeiten dort mit der Uni zusammen, mit den ganzen Sportstudenten. Also an Nachwuchs mangelt es dort nicht in Portugal. Ne? Und das hat sich eben über Jahre gezeigt, dass sie eben auch wirklich jetzt bei den European Nations Cup mithalten können oder im oberen Mittelfeld mit dabei sein können. Und jetzt ist erstmal wieder seit, ich glaube, seit 20 Jahren bei der WM mit dabei, das zweite Mal überhaupt bei der WM mit dabei, Portugal. Man darf sie halt nicht unterschätzen. Ne? Die sind halt, die haben so einen ähnlichen Spielstil wie Argentinien. Es ist klein, wendig und man darf sie nicht aus den Augen lassen. Ja. Sonst, wenn man einmal stehen bleibt und sich denkt, ne, okay, ne, der ist ein Kopf kleiner als ich, den kann ich eben so schnell vernaschen im Tackle, nee, dann ist er sofort weg. Die steppen einen auf dem Bierdeckel aus.
Ja.
Das muss man das den Portugiesen auf jeden Fall lassen.
Und Big G, was hast du inzwischen recherchiert? Portugal liegt auf den
Portugal National Rugby Union Team. In Spanien. Ach also so, ich okay. liebe es ja, Sachen über Tier 2, Tier 3 Nationen, Tier 4 Nationen wie Deutschland zu lesen und recherchiere auch immer gerne. Aber ich weiß nicht, also ich gucke mir eigentlich immer an, wo spielen die halt alle? Spielen die mehr? Man sieht es ja bei Wikipedia, man sieht manchmal die Heimvereine und bei denen ist es auch so, dass die Hälfte, glaube ich, zumindest das aktuelle Squad vom Juni, die Hälfte spielt in Portugal, die andere Hälfte spielt irgendwie in Frankreich verteilt. Was mir aber noch einfällt, ist, die Mannschaft, die wir hier angesprochen haben, 2007, die bei der WM dabei war, das war Inspiration für die jetzigen Leute, die spielen. Es gibt Interviews mit einigen Leuten, die jetzt spielen, ja. Die sagen halt, ja, 2007 saßen wir als kleine Kinder vom Fernseher oder als jugendliche Heranwachsende und haben die 2007er Mannschaft gesehen. Das hat uns inspiriert, auch mit Rugby anzufahren. Ist vielleicht eine ausgedachte Geschichte, man weiß es nicht. Aber das ist, da denke ich auch so ein bisschen an Deutschland. Was würde es, ne? Weil viele auch mich fragen, hier Deutschland, Rugby, WM, da denke ich immer so, oh nee, also wenn Deutschland 140-0 gegen Neuseeland verliert, oder 90-0, eigentlich will ich das nicht sehen. Andererseits sage ich mir aber auch, vielleicht ist das die mediale Aufmerksamkeit, die man braucht, damit überhaupt über Rugby gesprochen wird. Ja. Und ich meine, noch dramatischer, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie es Portugal geschafft hat, in letzter Sekunde doch noch sich zu qualifizieren, oder? Oder war das Chile? Die gegen USA gewonnen?
Chile, ja.
Ist Portugal dritte europäische Nation gewesen nach? Ach so, weil Spanien wieder einen Prop eingesetzt hat, den sie nicht hätten einsetzen dürfen, ne?
ja, Move, genau. Ja. Ja, genau. Das, was du aber sagst, ist, glaube ich, das mit Chile, was du jetzt sagst mit den letzten Minuten und das Spiel gegen die USA. Ich war in 2007 in Parc des Princes, habe Portugal gegen, jetzt weiß ich nicht mehr, vielleicht war es Italien oder so gesehen. Kann ich mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, aber genau. Auf jeden Fall, das habe ich auch so gehört mit den Inspirationen für jetzt und ich meine, das ist schon cool irgendwie, dass das hat irgendwie das als Sportart sich gut verbreiten kann. Ich war auch vor ein paar Jahren irgendwo in Portugal und da gab es so Rugby Club und so alles und da gab es so Fanartikel. Also es ist auf jeden Fall nicht so komplett ein fremdes Sportart dort und ist auf jeden Fall gut für das Gesamte. Jetzt müssen wir so ein bisschen aber zusammenfassen und sagen, Hanemann, wie siehst du ungefähr, wenn ich jetzt on the spot putten darf, wie siehst du die Gruppe, also wie siehst du als Erster und Zweiter zum Beispiel, die da für das Street Finale qualifizieren aus der Gruppe?
Oh, das ist echt eine harte Frage, ne? Bei den Top 3 Mannschaften.
Dafür zahlen wir die Big Box, Mann. Also jetzt musst du dein das Geld wert sein. Come on, gib uns.
Nee, dann lehne ich mich mal echt richtig weit aus dem Fenster und sage, Wales und Fidschi, die kommen weiter. Wales mit ganz viel Dusel und Fidschi, weil sie sich da reinkämpfen.
Krass, also Australien laut Hanemann, here we go, fliegt raus im, im Gruppenstadion. Big G, was sagst du?
Also, Fidschi an 1, Australien an 2, Wales an 3, Georgien an 4, Portugal an 5. Also, was habe ich gesagt? Fidschi an 1 und Australien an 2. Ich glaube, die haben doch noch so viel Dusel, dass die halt weiterkommen. Ich glaube und hoffe, dass Fidschi gegen Wales gewinnt.
Ja. Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Letzten Endes denke ich, dass Wales als Turniermannschaft das irgendwie schafft. Aber ich glaube, das wird so drauf kommen, dass ich nicht genau sagen kann, wie die Tabelle so aussieht. Aber ich glaube, jeder schlägt jeden so ein bisschen. Und das wird so das ganz durcheinander mischen. Also das, ich glaube, dass zum Beispiel Wales das Zeug hat, gegen zum Beispiel Fiji zu gewinnen, aber Fiji das Zeug hat, gegen Australien zu gewinnen. Und dann ist das Australien, also das, ich glaube, es wird halt nicht so eine, ich glaube, diese Gruppe wird nicht direkt so ein deutliches Ein-Team hat, der einfach so komplett dominant durchgeht. Und deshalb wird es so eine komische Paarung dann geben am Ende. Und ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, dass Wales sich durchmögeln kann und Fiji auch. Und ich glaube auch irgendwie, dass Australien von dem, was ich jetzt gesehen habe, zu viel Basics hat, nicht mit bei hat. Es kann komplett täuschen, aber Verteidigungslinie und so dieses System, was du sagst, jetzt Fiji hat, ist witzigerweise komplett. Also habe ich bisher nicht gesehen bei Australien. Die haben ja 15 oder 20 oder 30 Minuten mal gegen die Top-Mannschaften gespielt. Dafür dann aber super basic Sachen in den anderen 40, 50 Minuten gemacht. Also deshalb denke ich mal, dass eine Mannschaft wie Fiji oder Wales das hat theoretisch gnadenlos ausnutzen kann. Und ja, irgendwie denke ich, dass Gatland die Mannschaft, sei es Fitness oder irgendwie, schafft, die durchzukommen. Also die sind gesetzt für Viertelfinale irgendwie, denke ich, hat Wales. Und ja, Australien würde dann auch rausfliegen, hätte ich gedacht. Und ich glaube, die haben einfach die Augen viel zu sehr auf das, was in 2 oder 4 Jahren passiert. Und deshalb, ich glaube, so solche Entscheidungen wie ohne jemand mitzubringen, der wirklich ein gesetzten Kicker ist, beziehungsweise wirklich so einen hohen Prozentsatz an Treffungen hat an Go, also das sind halt manchmal so 3 Punkte, also wir reden immer über schöne Versuche und solche, aber Wales und Südafrika haben das zum Beispiel letztes Mal geschafft, nur durch Kicks und Go zu schaffen und das ist einfach irgendwie Halfpenny oder Pollard, der einfach so eine nahezu 90% Quote hat, das kann einfach spielentscheidend sein. So ist es halt auf jeden Fall von uns. Du wolltest halt noch wach, sonst müssen wir halt so ein bisschen zusammenfassen.
Naja, ich wollte nur sagen, ich habe Australien-Georgien-Tickets und ich versuche noch Wales-Fiji-Tickets zu besorgen, weil die spielen am Sonntag, dem 10. in Stadium Atlantik, hört sich nach Bordeaux an, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar noch Tickets Australien-Fiji, aber nur ein Ticket, was auch ein bisschen blöd war, dass ich nur ein Ticket gekauft habe, was, naja. Aber ja, mal gucken, wie viel Geld ich im September zur Verfügung habe.
Paar tausend Euro.
Und wie mir das Klima am Herzen liegt, ob ich hin und zurück fliege für die Spiele.
Erstmal fürs Preview Gruppe C. Hanemann, vielen lieben Dank, dass du da mit uns auf die Reise und so viele geile Insider-Tipps gegeben hast. Und irgendwann holen wir dich ran und holen deine ganzen Stories von den letzten 30 plus Jahren Rugby.
Ich bin froh, dass wir die heute. Wir
können ja nochmal während der Weltmeisterschaft aufnehmen.
Also. Genau, auf jeden Fall als Special Guest. Aber vielen lieben Dank, Hanna. George, ja, natürlich big, big, big thanks. Und euch zu Hause, vielen lieben Dank. Das war Gruppe C. Es gibt nur noch eine Gruppe und das kommt halt gleich dann natürlich. Wollen wir nicht weghalten. Gruppe D, da haben wir auch noch vielleicht was vorbereitet.
Das Special Guest.
Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.